herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir immer wieder über die neue Weltordnung der Wirtschaft gesprochen. Wir sprachen über Zölle, wir sprachen über Handelshemmnisse. Heute möchten wir den Maschinenraum eines Mittelständlers schauen und erklären, warum Internationalisierung keine Option ist, sondern eine Überlebensstrategie.
Die Firma Wagner vom Bodensee zählt zu den weltweit führenden Herstellern innovativer Oberflächenbeschichtungstechnik für Industrie, Handwerk und Heimwerker. Von hochmodernen Pulverbeschichtungsanlagen und intelligenten Applikationssystemen in der Industrie bis zur Spritzpistole für Heim- und Handwerker. Mit rund 1.900 Mitarbeitern, 19 operativ tätigen Unternehmen und Produktionsstandorten auf 3 Kontinenten. Die Strategie nah am Kunden, nah am Wachstum, nah an den Technologien der Zukunft. Gleichzeitig investiert Wagner massiv in internationale Entwicklungsteams und neue KI-basierte Prozesse, und zwar auf der ganzen Welt.
Ja, und zu Gast zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich im Chefsache-Studio einen der beiden CEOs der Wagner Unternehmensgruppe. Herzlich willkommen, Michael Müller. Schön, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Lieber Michael, wenn man in deinen Kalender schaut, dann liest sich das ein bisschen wie ein Reisebuch sozusagen. Du bist viel auf der Welt unterwegs. Warum eigentlich?
Ja, wir sind als Unternehmensgruppe im Verhältnis zu unserer Größe sehr international aufgestellt und betreiben insgesamt 19 Gesellschaften weltweit und produzieren auf allen 3 Kontinenten. Und das bringt natürlich auch mit sich, entsprechend unterwegs zu sein und das Geschäft zu verstehen und auch entsprechend strategisch weiterentwickeln zu können.
So, und wenn man da jetzt auf dem Globus unterwegs ist, was nimmst du sozusagen von deinen Reisenden unterm Strich mit?
Das Spannendste ist eigentlich zu sehen, wie unterschiedlich Wahrnehmungen auf der Welt verteilt sind. Beispielsweise, wenn wir über Veränderungen reden, ist das etwas, was in Deutschland oder Europa eher mit Gefahr und Angst verbunden ist. In Asien wird es als Chance gesehen. Und auch im globalen Süden entwickelt sich eine ganz neue Form von Selbstvertrauen, auch zu Recht teilweise aufgrund der Unabhängigkeit und Exportstärke mancher Länder. Mhm. Und die unterschiedlichen Dynamiken wahrzunehmen auf solchen Reisen ist sehr, sehr anregend. Man kann sehr, sehr viel lernen.
Du warst jetzt gerade in Brasilien. Was hast du da mitgenommen?
Ja, wir haben aktuell unsere neue Tochtergesellschaft dort eröffnet. Und Brasilien ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für ein Land, in dem Aufbruchsstimmung herrscht. Aufgrund von Exportstärke, die Wirtschaft wächst. Und auch durch die Wirtschaftsreform, vor allem in Argentinien, profitiert der ganze südamerikanische Kontinent. Und von der Dynamik wollen wir als Unternehmensgruppe vor Ort direkt auch entsprechend partizipieren und bauen dort unsere Präsenz weiter aus.
Würdest du sagen, dass denn diese Länder unterm Strich optimistischer sind? Man hört ja immer wieder von der typischen German-Angst und dergleichen. Ist das so?
Ja, das kann man durchaus sagen, ja.
Machen wir noch mal einen Sprung sozusagen nach China und auch Vietnam. Auch dort seid ihr mittlerweile vertreten. Wie kannst du hier einen Unterschied festmachen?
Ich bin seit etwas mehr als 2 Jahrzehnten beruflich in Asien unterwegs, habe auch 2 Jahre in Japan gelebt und ich habe eigentlich in der Zeit 3 Phasen erlebt. Und in der Frühphase war es so, dass wir in Zentraleuropa aus Asien heraus bewundert wurden und es wurde viel darüber gelernt, wie der Westen agiert. Dann ist das Ganze in eine Phase gekippt, in der es eher Verwunderung war, in Zeiten, in denen wir uns teilweise durch Regulatorik selbst Beine gestellt haben. Und mittlerweile ist es eher, wenn man mit Leuten spricht oder auch lokale Presse liest, eher Mitleid gekippt teilweise.
Tatsächlich?
Im Sinne dessen, wie sich die Wirtschaft entwickelt, obwohl eigentlich von der Inventionsseite, also was Unternehmen imstande sind zu entwickeln, auch in Technologie zu schaffen, aber dann an der Monetarisierung, den Geschäftsmodellen eher scheitert, ist das durchaus eine Stimmungslage, die man so wahrnehmen kann.
Ja. Was ja am Ende auch dazu führt, dass ihr euch auf diese, sag mal, Weltsituation neu einstellen müsst. Ja, ihr seid ja auch in China vor Ort und entwickelt auch vor Ort. Warum das? Man könnte es ja auch anders denken als verlängerte Werkbank sozusagen. Aber ich glaube, da hat sich auch das Mindset verändert.
Ja, sehr. Also wir entwickeln und produzieren in Vietnam für Asien. Und partizipieren dort von der Dynamik der Wirtschaft, aber eben auch von den Fachkräften, die auch von den Universitäten in sehr gut ausgebildeter Form verfügbar sind. Mhm. Und damit decken wir dann den ganzen asiatischen Raum, vor allem Südostasien und auch Indien ab.
Mhm. Wie würdest du denn diesen Markt insgesamt bewerten? Ist da noch sehr viel Potenzial drin oder sind wir mittlerweile schon auf einem gewissen Sättigungslevel?
Ich persönlich glaube, dass noch viel Potenzial vorhanden ist, weil der Aufstieg der Mittelschicht in China schon fortgeschritten ist. In den anderen südostasiatischen Ländern aber eher noch am Anfang steht. Und der Wunsch, dort mehr und auch persönlich zu wachsen oder auch die Lebensverhältnisse zu verbessern, ist ein breiter Front vorhanden. Und aus dem her, es gibt dort einen hohen Antrieb, sich zu engagieren und entsprechend auch in Unternehmen sich einzubringen. Und beispielsweise ist bei uns in Vietnam auch im Führungsgremium die Frauenquote bei 50%, weil es völlig normal ist, dass Frauen dort arbeiten und sich dort entsprechend einbringen und in die Leistungs- und Wertschöpfung.
Manchmal hat man ja das Gefühl in Diskussionen mit Unternehmern, dass hierzulande noch nicht so richtig, wie sagt man salopp, der Schuss nicht so richtig gehört worden ist. Ja? Dass man sich irgendwo zurückzieht auf Arbeitszeiten, auf Wellbeing und dergleichen. Wie betrachtest du diese Diskussion? Weil auch dafür gibt es ja tatsächlich auch Gründe, die man bisweilen ja auch nachvollziehen könnte. Aber wie siehst du es?
Ja, ich glaube, Deutschland hatte den Schuss vor etlichen Jahrzehnten sehr wohl gehört und hat sich dahingehend auch sehr, sehr gut entwickelt. Das Wirtschaftswunder war dann, ich sag mal, die logische Folge daraus. Aber die Gesellschaft hat nach und nach aus meiner Sicht verlernt, woher der Wohlstand tatsächlich kommt. Und dort müssen wir uns ein Stück weit von der Vollkasko-Mentalität verabschieden und Veränderungen eher als Chance begreifen, anstatt als Gefahr.
Man hat ja bisweilen auch gedacht, dass Made in Germany ein ewig währendes Siegel sozusagen ist. Welche Bedeutung hat es heute?
Die Reputation im Ausland ist nach wie vor sehr, sehr gut. Allerdings, was Qualität angeht, ist China mittlerweile absolut auf internationalem Parkett absolut angekommen und ernst zu nehmen. Jeder, der iPhones oder andere Elektronikprodukte hat, die aus China kommen, weiß das. Also von daher, das Label existiert, ja. Hm. Deutschland hat nach wie vor eine hohe Reputation. Aber es gibt eben andere Nationen, die dort mindestens gleichgezogen haben.
Letztendlich ist ja immer die Frage eines Unternehmenslenkers, wohin geht die Reise? Wenn du nach vorne schaust, nicht nur wenige Monate, sondern im besten Fall Jahre. Wir sprechen über eine Unternehmensstrategie. Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, da ist ein Wort gefallen, das fand ich sehr auffällig. Und zwar, du hast über die sogenannte Enkelfähigkeit gesprochen. Was genau meinst du damit?
Ja, wir als Wagner Unternehmensgruppe gehören zwei gemeinnützigen Stiftungen. Und für uns steht beispielsweise ganz oben auf der Agenda, das Unternehmen so zu entwickeln, nachhaltig zu entwickeln, dass es über Generationen überlebensfähig ist. Und wir werden nächstes Jahr 80 Jahre alt. Von daher kann man sagen, dass das in der Vergangenheit durch die Managementteams und auch die Organe in Stiftung oder auch Verwaltungsrat sehr gut gelungen ist. Aber das wird zunehmend zur Herausforderung, weil natürlich der Wandel sich gerade im KI-Zeitalter massiv beschleunigt.
Andererseits hat es ja natürlich auch wieder eine Stärke, dass man nicht jedem Gaul sozusagen hinterher reitet, der da, oder jeder Sau sozusagen, die durchs Dorf getrieben wird. Wie kriegt man da eine Balance hin zwischen dem, was so auf der Welt abgeht und auf der anderen Seite natürlich auch das zu bewahren, was man ja hat und was einen ja auch groß gemacht hat?
Wir versuchen das im Speziellen dadurch, dass wir mit der gesamten Führungsmannschaft weltweit unterwegs sind und die Eindrücke dort auch in entsprechenden Gremien miteinander teilen, um daraus klare Prioritäten abzuleiten, welche Entwicklungen sind signifikant, welche sind für uns bedeutend, um dann eben auch die Unternehmensausrichtung auf den Themen abzustellen, die tatsächlich das Potenzial haben, auch Geschäftsmodelle zu verändern oder ganze Industrien zu transformieren.
Beim Thema Internationalisierung schauen ja viele Unternehmen vor allen Dingen erstmal auf zwei globale Player. Ja, das ist die USA auf der einen Seite und China auf der anderen Seite. Ist es so einfach, dass du dich im Prinzip bei den beiden orientieren musst und das war's? Oder wie läuft das denn tatsächlich im Maschinenraum, wenn du mit deinem internationalen Management-Team sprichst?
Also bei uns ist es konkret so, da wir Lackieranlagen herstellen für die Produzenten der Welt, die all die tollen Gegenstände fertigen, die wir privat aus unserem Haushalt kennen, dass sich natürlich die Werkbank der Welt sehr schnell in heutigen Zeiten verändert. Das heißt, Produktion wandert aus China Richtung Südostasien, teilweise nach Middle East, nach Afrika, nach Südamerika. Und unsere Aufgabe ist, damit Schritt zu halten und entsprechend weltweit die gleiche Grad an Exzellenz und Service anzubieten. Und von daher betrachten wir die Welt nicht nur in den zwei Blöcken, wie genannt, sondern es gibt eben auch noch andere Länder. Und genau in denen, gerade dort, wo die Wirtschaft boomt, erschließen wir aktuell entsprechend auch durch lokale Gesellschaften Marktanteile.
Da steckt mehr drin in dem Satz, deshalb möchte ich da nochmal nachfragen. Ja, also wenn man da jetzt vor der Entscheidung steht, jetzt in eine Region, in ein bestimmtes Land zu gehen, wie geht man da ganz konkret operativ vor? Hat man schon Leute vor Ort? Scannt man sozusagen nach Unternehmen bei denen man sich beteiligen möchte? Ruft man bei der Handelskammer an oder ist es einfach hilfreich, schon mal selbst vor Ort gewesen zu sein? Also wie sieht ganz konkret eigentlich der erste Touch aus in ein anderes Land, wenn man eine Internationalisierungsstrategie fährt?
Also die Realität ist nicht weit weg von dem, wie du es schon beschrieben hast.
Ja.
Es ist allerdings so, dass der erste Schritt bei uns in der Regel durch die Market Intelligence erfolgt. Also das ist bei uns ein Bereich, der sich mit der Datenauswertung und Analyse beschäftigt, um zu eruieren, welche Potenziale in bestimmten Märkten für uns vorhanden sind. Und dann der nächste Schritt ist tatsächlich vorzugehen, um tatsächlich einen Eindruck vorzukriegen, weil die Analytik kann das nicht ersetzen und soll es auch nicht. Und dann versuchen wir eben durch erste Geschäfte Fuß zu fassen und kriegen darüber auch ein Bild über die Marktdynamik und wie wir unseren Anteil am Gesamtkuchen mit der Leistung, die wir erbringen, ausbauen können.
Manchmal ist es ja so, also gestatte mir das Bild einer Party. Stell dir mal vor, irgendwo findet eine Party statt. Du bist vielleicht mehr oder weniger, vielleicht auch gar nicht eingeladen, ja. Aber jetzt tauchst du auf dieser Party sozusagen auf, ja, und möchtest mitfeiern. Kann man dieses Bild bemühen? Also mich interessiert vor allen Dingen die andere Seite, ja. Also rennst du in offene Arme, die sagen, Mensch, schön, Herr Müller, dass Sie endlich da sind. Auf Sie haben wir lange gewartet. Hier ist das Geld. Oder wie läuft es in der Praxis?
Ja, ich glaube, es ist immer ein Mix, beziehungsweise es gibt Regionen, in denen wir als Erste kommen und dann tatsächlich die Party organisieren und auch eröffnen. Es gibt andere Länder, da sind wir eher der unliebsame Gast, der sich dort dann breit macht, aus Wettbewerbsperspektive zumindest betrachtet. Aber es gibt beide Ansätze, es sind beide spannend. In einem Fall kann man natürlich schon sehen, was funktioniert, was nicht. In anderen Fällen, wo man selbst Greenfield macht und andere dann nachziehen und uns dann quasi nachahmen, dann ist man im Lead und kann, ich sag mal, das Ganze eher von vorne entwickeln. Was wir lieber tun, als jetzt.
Das ist nachvollziehbar, wenn du schon mal drin bist, ja. Tun die anderen sich sozusagen ein bisschen schwerer, ja. Aber kann man denn grob adressieren, wo denn jetzt die Zukunftsmärkte sind? Oder müssen wir viel mehr in Produkten denken? Müssen wir viel mehr in Branchen denken? Müssen wir in Zyklen denken? Was ist letztendlich der größte Hebel im Hintergrund?
Der größte Hebel für uns besteht eigentlich in der Frage, wo sich Volkswirtschaften gut entwickeln und aus welchen Gründen. Und das wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten definitiv in den heute noch sogenannten Emerging Markets der Fall sein. Also für uns in Südostasien, aber auch Südamerika. Mhm. Und das sind Märkte, die heute schon signifikant an Stärke gewinnen, an auch Umsatz gewinnen. Und unsere Abhängigkeit von bestehenden Kernmärkten, wie zum Beispiel USA oder Europa, minimieren. Und das ist auch ganz klar Strategie der Wagner-Gruppe, um uns dort international breiter abzustützen. Weil mit einer Umsatzfokussierung auf Europa oder gar Deutschland wären wir nicht sehr gut vorbereitet auf zukünftige Szenarien, weil einfach das Wachstum und die Dynamik an der Stelle fehlt. Und wir als Mittelständler gucken müssen, wie wir uns breit aufstellen auf dem Globus.
Aber letztendlich ist es ja so, wenn du Umsatz erhalten möchtest, musst du ja auch erstmal investieren. Und auch eine Internationalisierungsstrategie braucht ja letztendlich Kapazitäten, sie braucht Ressourcen. Du musst erstmal was reinstecken. Wie schnell rechnet sich das? Ich glaube, das ist sehr schwer zu sagen. Ja, ich frage aber auch vor dem Hintergrund, dass viele Unternehmen jetzt einfach nicht mehr diese Luft haben zu Internationalisierung und irgendwelche Spielchen sozusagen zu machen, sondern sie stehen mit dem Rücken an der Wand. Also Hand aufs Herz, was musst du letztendlich haben neben Daten und auch einer vernünftigen Mannschaft, um wirkungsvoll und nachhaltig, vor allem was den Umsatz angeht, internationalisieren zu können?
Also um das Beispiel Brasilien zu bemühen, dort waren wir bereits mit eigenen Leuten im Land vor Ort und auch tätig, womit sich die Investition in Brasilien in Jahr 1 mit dem starken Wachstum, was wir im Gründungsjahr schon erreichen konnten, schon entsprechend lohnt. Also Brasilien wird profitabel sein in Jahr 1. Wenn wir komplett Greenfield machen und beispielsweise in komplette Fertigungsstandorte investieren, sieht es natürlich anders aus. Und deswegen hängt etwas vom Szenario ab. Mhm. Aber letzten Endes für uns als europäisches oder deutsches, schweizerisches Unternehmen ist es durchaus so, dass wir uns im Heimatmarkt sehr stark abgestützt haben, mhm. aber die Wachstumsdynamik eher aus den Emerging Markets weltweit kommt und wir deswegen auf dem Spiel mitspielen müssen. Wohl wissen, dass das für kleinere Unternehmen investitionsseitig durchaus herausfordernd ist.
Was passiert denn jetzt mit diesen Unternehmen, die jetzt im Prinzip eine knallharte Kostenstrategie fahren, Klammer auf, müssen, Ja, weil sie sagen, wir können es uns jetzt einfach nicht leisten. Müssen die warten, dass irgendeiner um die Ecke kommt, sie dann am Ende kauft oder dass sie ein Joint Venture eingehen? Oder ist Abwarten eine vernünftige Strategie? Du sprichst ja auch mit vielen Unternehmen. Ja.
Also Abwarten aus meiner persönlichen Sicht ist keine Option. Die angesprochene Variante über Joint Ventures oder gekauft zu werden, sieht man ja tatsächlich sehr oft. Richtig wäre aus meiner Sicht zu sagen, als kleineres mittelständisches Unternehmen sich klare Sweetspot-Märkte zu suchen, in denen entsprechendes Potenzial vorhanden ist und dann vielleicht nicht in mehreren Ländern gleichzeitig, sondern in einem einzigen anzugreifen, dort aber dafür richtig.
Wenn man angreifen möchte, dann macht man das in aller Regel nicht allein, sondern innerhalb eines Teams mit einer Mannschaft. Und auch darüber möchten wir gleich sprechen, über das Thema Kultur. Wie verändert sich eine Kultur innerhalb des Unternehmens, wenn man eine Internationalisierungsstrategie fährt? Und was bedeutet das für alteingesessene Strukturen, die man vielleicht auch hat? Dazu gleich mehr, liebe Zuschauer, hier bei Chefsache. Bleiben Sie dran! Und damit herzlich willkommen zurück. Liebe Zuschauer, bei Chefsache zu Gast im Studio ist Michael Müller. Er ist CEO bei der Wagner Unternehmensgruppe. Wir sprechen über das Thema Internationalisierung im Mittelstand. Du hast schon uns Einblicke gegeben, wie ganz genau ihr auch strategisch vorgeht. Aber am Ende geht es ja immer darum, die Menschen auch mitzunehmen. Ich sag mal so, das herkömmliche Bild ist ja bei einem deutschen Mittelständler, du hast da deine Stammmannschaft und dann hast du die Satelliten, die da draußen irgendwie rumwabern und die anderen machen halt am Ende das, was du halt sagst und müssen liefern und die Zahlen stimmen und so weiter. Ist dieses Bild antiquiert mittlerweile und muss man sich bisweilen in den deutschen Unternehmenszentralen anders ausrichten? Ich würde es mal so sagen.
Ja, also die Frage kann ich getrost mit Ja beantworten, denn die Satelliten, die da draußen rumwabern, die gibt es bei uns durchaus auch. Allerdings sind die bei uns sehr viel dezentraler. Und auch durch die Unternehmensstruktur oder wie wir gewachsen sind, auch mit wesentlich mehr Funktionen versehen. Also wir entwickeln nicht nur im Headquarter, wie es klassisch üblich ist im Mittelstand, sondern wir entwickeln in den USA, wir entwickeln in der Schweiz, in Italien, in Deutschland, in Vietnam beispielsweise. Und von daher versuchen wir über die Art und Weise natürlich die Marktdynamik vor Ort mitzunehmen und auch Produkte zu machen, die im Markt dann auch tatsächlich wesentlich besser ankommen, wie wenn wir die uns in Zentraleuropa ausdenken, was man in Indien braucht, um Produkte zu beschichten beispielsweise.
Da steckt schon ein bisschen Wumms dahinter, will ich mal so sagen. Ja, also stell dir vor, du bist jetzt halt irgendwo im Headquarter und dann kriegst du mit, dass der Kollege in Vietnam, China, USA, Brasilien plötzlich eine Innovation auf die Strecke bringt, an der du vielleicht jahrelang rumgefummelt hast und nichts ist passiert. Was macht das am Ende mit den Mannschaften und auch mit der Kultur?
Also Wagner bereichert es aus meiner Sicht durchaus schon heute. Die Kollegen beispielsweise in Vietnam denken sich durchaus ab und zu Dinge aus, die für uns in Europa neuartig oder sonderbar erscheinen auf den ersten Blick. Und es ist durchaus so, dass es anfangs vielleicht belächelt wird, wenn man sich dann aber mal etwas näher damit beschäftigt, stellt man durchaus fest, dass es sinnvoll wäre, sich damit mal zu beschäftigen und genauer reinzugucken. Und daraus sind schon viele Initiativen entstanden, die auch wiederum ihren Rückfluss quasi ins Headquarter hatten, um dort Denkanstöße zu geben, wie wir anders agieren können. In Entwicklungsprozessen selbst, aber auch in der Frage, wie Produkte im Markt erfolgreicher werden können.
Einerseits musst du ja natürlich schon irgendwo die lokale Kultur unterstützen. Andererseits hast du auch eine gemeinsame Kultur in einer Unternehmensgruppe. Wie kriegt man das am Ende zusammen, dass die Menschen zusammenarbeiten, nicht gegeneinander arbeiten, dass sich nicht plötzlich Silos auftun und man in einem Grabenkämpfen sozusagen steckt?
Kultur im Unternehmen ist ja letzten Endes nichts anderes als die Summe erlebten Führungsverhaltens. Und das ist ein Punkt, auf den wir sehr viel Wert legen, was die Qualität der Führung angeht, Führungskräfte zu haben, die sehr stark integrativ wirken. Und damit schaffen wir durchaus auch in einem sehr dezentralen Konstrukt ein Miteinander. Und das basiert auch auf gleichen Werten, die bei Wagner international, auch durch die neue Strategie international in gleicher Form entsprechend gelauncht wurden, die eine Weiterentwicklung dessen stattfinden, was wir die letzten 10 Jahre schon hatten, um das auch nochmal zu vereinfachen oder auch nahbarer für die Leute zu machen. Und auf Basis dieser Werte agieren auch die Führungskräfte, weil ich sag mal ganz platt, ein Mensch möchte in China genauso gut behandelt werden wie in Deutschland. Und die Grundregeln sind sehr viel gleicher, als man auf den ersten Blick glaubt. Natürlich gibt es einen proprietären Layer sozusagen, der kulturell in Ländern unterschiedlich ist, aber Umgangsformen und wie sich Menschen gut behandelt und einbezogen fühlen, Da gibt es durchaus große gemeinsame Nenner, die wir entsprechend nutzen, auch durch Führungskräftetrainings, die wir weltweit machen, zum Thema Leadership-Entwicklung beispielsweise.
Der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Du kennst ja die Aussage. Und natürlich ist es so, dass viele erstmal auf den oder die CEOs in diesem Fall schauen. Was bedeutet denn das ganz konkret für dein alltägliches Doing? Wenn du in die Firma kommst, wenn du mit den Menschen sprichst, viele sprechen ja über Leadership und persönliche Entwicklung und dergleichen, aber am Ende geht es doch auch darum, einfach Beispiel zu sein. Gib mal ein Beispiel.
Ja, das ist uns durchaus bewusst, dass wir in der Rolle sind und das ist auch nicht ganz einfach. Aber wir versuchen natürlich in all den Aspekten mit gutem Beispiel voranzugehen, was uns auch nicht immer gelingt, muss man ganz klar sagen. Wir haben das Glück, aber eine Führungsmannschaft um uns herum zu haben, die uns das auch widerspiegelt. Und insofern haben wir aus meiner Sicht bei Wagner eine sehr, sehr gute und offene Feedback-Kultur, die es ermöglicht, solche Verhaltensweisen selbst dann auch zu erkennen und wahrzunehmen, wenn sie von außen gespiegelt werden, weil man oft selbst eine andere Wahrnehmung hat als das Bild, was man im Unternehmen abgibt.
Feedback bedeutet ja nicht immer, hey, du machst eine Sache super, sondern bisweilen auch, du machst eine Sache nicht so gut. Aber ganz unterm Strich geht es ja auch immer darum, zu lernen, eine hohe Lernagilität zu haben, eine lernende Organisation zu sein. Klar, steht und fällt natürlich auch mit den Führungskräften. Mal ganz konkret bei dir nachgefragt, wie lernst du und wie lernbereit bist du? Weil wir haben ja viele Themen da draußen, wie zum Beispiel KI und Co., ja, die ja permanent mehr Anforderungen auch an dich stellen. Wie kann man überhaupt Lage über diese Situation sein? Herr der Lage sein.
Ich würde auf die Frage versuchen, differenziert zu antworten. Im Kern natürlich geht es darum, sich in der Managementdisziplin selbst weiterzuentwickeln. Dort kann man viel dazu lesen und sich anschauen. Ganz konkret durch die Transformation, die jetzt im KI-Zeitalter eingeläutet ist, schaue ich pro Woche wahrscheinlich größer 10 Stunden Podcasts zum Thema, wie verändert sich Technologie durch KI, wie entwickeln sich Geschäftsmodelle weiter, wie müssen sich Unternehmen transformieren, um in diesen Prozessen entsprechend führend zu sein oder zu bleiben. Und dafür geht sehr viel Zeit drauf. Man muss aber durchaus konstatieren, dass selbst mit hohem Zeitaufwand es mittlerweile kaum noch möglich ist, auf der Höhe dieser Entwicklung zu bleiben, weil einfach so viele neue Dinge tatsächlich dazukommen, die es herausfordernd machen. Aber wir sehen es sportlich an der Stelle, weil letzten Endes geht es darum, dass wir den entscheidenden Schritt schneller sind als unsere Wettbewerber. Nicht die absolute allwissende Front an der Technologie bilden, sondern dort das Quäntchen mehr verstanden zu haben, vielleicht als andere, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Das eine ist natürlich die Information zu haben, aber das andere ist ja dann auch die Transformation in Gang zu setzen. Was macht dir persönlich Spaß bei einem solchen Transformationsprozess? Wissen in die Unternehmung zu bekommen, Internationalisierung reinzubekommen, was reizt dich da persönlich?
Wir haben Kraft unserer Governance-Struktur sehr hohe Freiheitsgrade und an den Transformationsprozessen reizt mich vor allem, dass der Ausgang ungewiss ist. Es ist meistens terra incognita und man muss mit bestem Wissen und Gewissen handeln zu Zeitpunkten, in denen nicht alle Informationen vorliegen. Und genau da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Und wir haben insgesamt weltweit eine Führungsmannschaft, die das sehr gerne macht. Und wir sind aus meiner Sicht sehr umsetzungsstark in solchen Transformationsprozessen. Und deswegen glauben wir dort auch zukünftig ganz gut mithalten zu können, wenn nicht führend zu sein in unserer Branche. Ja.
Jetzt gib uns nochmal abschließend einen Blick auf den Standort Deutschland. Glaubst du denn noch an den Standort Deutschland?
In Summe ja. Deutschland muss sich aber von der vorhin schon zitierten Vollkasko-Mentalität verabschieden, weil in der heutigen Welt gibt es keine Sicherheit mehr, auf der wir uns ausruhen können über Jahre oder Jahrzehnte, die einen Wohlstand begründen, wie wir ihn seit Jahrzehnten kennen. Und wenn das stattfindet auf gesellschaftlicher Ebene, dann ist auch durchaus Potenzial, dass sich Deutschland weiterhin im Spitzenfeld der internationalen Volkswirtschaften bewegt.
Und was würde dich morgen antreiben, diesen Job weiter so betreiben, wie du es jetzt heute schon tust?
Das sind definitiv unsere Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir tagtäglich zusammenarbeiten dürfen. Und das gemeinsam voranzutreiben, dass Wagner und Schwarz-Gelb auf dem Planeten durchaus Impact macht und zu einer besseren Welt beiträgt.
Herzlichen Dank, Michael Müller, für diese Einschätzung. Schön, dass du hier warst im Studio. Liebe Zuschauer, das war's schon wieder bei Chefsache. Ein großes Thema in relativ kurzer Zeit behandelt. Ich würde mich freuen, wenn Sie spätestens in 2 Wochen wieder mit an Bord sind. Bis dahin, Ihnen alles Gute und herzlichen Dank fürs Einschalten. Bis bald wieder. Tschüss.
So, wir können jetzt erstmal was trinken. Und jetzt werden wir noch so ein bisschen... Ja, genau. Rotgar.